Vor der Predigt stehen wir noch auf und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns mit deinem kostbaren Blut erkauft hast. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, durch das du uns unterweisen willst. Und bitte gib heute auch Gnade für die Verkündigung, gib Weisheit und die rechten Beispiele und Bilder und gib auch offene Ohren zum Zuhören und offene Herzen. Amen. Wir möchten uns heute eine Geschichte, einen Bericht aus dem Alten Testament angucken, aus 2. Chronik 13. Das machen wir heute etwas anders. Ich lese immer ein paar Verse und dann sage ich was dazu. Dann haben wir uns auch ein bisschen Zeit gespart. Und zwar in 2. Chronik 13 haben wir eine Geschichte von dem König Abia. Das ist der zweite König vom Südreich Juda. Da hatte er ein Problem mit Jerobeam, mit dem König vom Nordreich. Die haben nämlich ständig Krieg miteinander. Und wir Gläubigen, wir haben ein ähnliches Problem. Wenn wir gläubig werden, dann haben wir einen Kampf mit der Finsternis um uns herum, weil wir in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden zu einem neuen Leben, wir ein Fremdkörper sind in dieser Welt. Und dieser Kampf tobt immer dann, wenn wir morgens die Augen aufschlagen. Und Urlaub gibt es in der Regel nicht. Wir sehen gleich, dass es mal eine Ruhephase gibt, die Gott dann schenkt. Aber normalerweise tobt dieser Kampf immer. Und wir sehen zum Beispiel in Römer 8 sagt Paulus einmal, dass wir durch den überwinden können, der uns geliebt hat. Das heißt, durch Christus und nur durch Christus können wir in diesem Kampf Siege haben. Aber es gibt, das sagt Paulus an einer anderen Stelle, es gibt auch Regeln, wie man diesen Kampf kämpft. Den kann man nicht einfach so führen. Und jetzt wollen wir uns einmal dieses Beispiel aus dem Alten Testament ansehen, wie Abia gekämpft hat in diesem Bild. Und wir lesen 2. Chronik 13 ab 1. Im 18. Jahr der Regierung des Königs Jerobeam wurde Abia König über Juda und er regierte 3 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Michaja, eine Tochter Uriels von Gibea. Und es war Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Und wir haben es ähnlich. Der Jesus sagt einmal, er wird bald nicht mehr reden, weil er zum Vater geht. Und dann wird der Teufel wieder versuchen, hier Unruhe in uns reinzubringen. Er sagt, es kommt der Fürst der Welt, aber in ihm hat er keinen Teil. Das heißt, wenn wir in Christus sind, sind wir eigentlich geschützt vor ihm. Dann kann er uns nichts anhaben. Dann haben wir manchmal das Problem, hier steht es im Vers 3 zum Beispiel so, und Abia rüstete sich zum Krieg mit einem Heer von tapferen Kriegern, 400.000 auserlesene Männer. Jerobeam aber rüstete sich zum Krieg gegen ihn mit 800.000 auserlesenen Männern, tapferen Helden. Und du hast wirklich manchmal Sorge, ob du die Angriffe des Teufels bestehen kannst. Der Petrus sagt uns ja einmal, der geht herum wie ein brüllender Löwe, er macht dir Angst. Der wird auch übertragen manchmal laut, dass du dich fürchtest, weil du Angriffe hast, weil du überall an allen Ecken vielleicht Probleme mit den Menschen kriegst. Ich habe auf meinem Zettel hier die Überschrift, wenn es an allen Ecken kracht. Manchmal hast du eigentlich den Eindruck, das sehen wir hier gleich bei Abia auch, du denkst, überall hast du Probleme. Und du weißt manchmal nicht, wie du klarkommen sollst im Leben. Und hier hat Abia ja ein ähnliches Problem. Der hat zwar die tapferen Krieger, aber der Gegner, der Jerobeam, der hat das Doppelte an auserlesenen Männern und tapferen Helden. Das sind doch Leute, die haben sich bewährt im Krieg. Und jetzt muss er gegen die sich stellen. Und Abia tut das auch. Der verschanzt sich nicht einfach in Jerusalem und zieht sich zurück und versucht das vielleicht zu ignorieren, sich abzulenken oder vielleicht abzuhauen, sondern hier steht, und Abia stellte sich oben auf den Berg Zemarayim, der zum Bergland von Ephraim gehört, und rief, hört mir zu, Jerobeam und ganz Israel. Jakobus sagt uns einmal, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also verkriecht euch nicht zu Hause, zieht euch nicht zurück, wenn es eng wird. Manchmal musst du dich einen Moment zurückziehen, um dir klar zu werden, was los ist. Aber dann bleib nicht zu Hause sitzen. Lauf nicht weg vor den Schwierigkeiten, nur weil es unangenehm wird. Und Abia tut das hier. Er geht sogar hier auf diesen Berg, Bergland Ephraim, das heißt nördlich von Juda. Das ist sozusagen schon für ihn Feindesgebiet. Aber er geht hin, stellt sich dahin und dann fängt er an zu reden. Und dann sagt er hier: Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, auf ewige Zeiten ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? Wir wissen ja, dass das Nordreich, die 10 Stämme sind ja abgefallen von Juda, also von dem König Israels, von der Königslinie, die Gott eingesetzt hat. Und es ist schon bemerkenswert, wenn man das mal beobachtet, was für Männer Gott nimmt für sein Reich. Hier haben wir zum Beispiel, dass jemand König sein soll. Das ist der David. Und David war eigentlich nicht menschlich gesehen engere Auswahl. Sein eigener Vater hat nicht die Idee bekommen, dass sein jüngster Sohn mal König werden könnte. Seine älteren Söhne hat er dem Samuel damals vorgestellt und gesagt: Hier, das sind die Männer. Guck sie dir mal an. Von David war gar keine Rede. Der war bei den Schafen. Bei ihm hast du zum Beispiel Mose, der Eliteausbildung hatte in Ägypten. Und dann schickt Gott den für 40 Jahre in die Wüste zu Schafen nach Midian. Für 40 Jahre. Dann darf er erst zurückkommen und Volk Gottes führen. Und wisst ihr, wir haben noch so eine Person in der Bibel, im Neuen Testament, von dem auch keiner gedacht hätte, wenn er ihn angesehen hat, dass der ein Besonderer wäre. Und das war unser Herr Jesus. Jesaja prophezeit einmal: Wir sahen ihn, aber das, was wir gesehen haben, hat uns eigentlich gar nicht gefallen. Der hatte kein Charisma und irgendwie mitreißende Führung oder sowas. Die haben sich immer gewundert, wenn der gelehrt hat, dass der so viel weiß. Der hat doch keine theologische Ausbildung, woher weiß er das? Gut, sagen wir, er ist der Sohn Gottes, der weiß es ja sowieso. Aber für das menschliche Auge und Empfinden sah er nicht so aus. Und hier haben wir vielleicht auch ein Abia, wir werden auch sehen, dass der auch Probleme hatte. Geistliche Probleme. Aber hier sehen wir, wie er sich dem stellt und wie er sich auch auf Gott verlässt. Dass das, was er sagt, auch gilt. Er sagt hier zum Beispiel, er hat es auf ewige Zeiten dem Haus, das Königtum, dem David gegeben mit einem Salzbund. Also wirklich ein fester Bund, der für immer gilt. Der kommt noch aus dem, der ist im Gesetz Moses sogar verankert. Und dann geht es hier weiter in Vers 6. Aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, des Sohnes Davids, erhob sich und wurde von seinem Herrn abtrünnig. Und es haben sich leichtfertige Leute, Söhne Belials, zu ihm geschlagen, die widersetzen sich Rehabeam, dem Sohn Salomos. Denn Rehabeam war noch jung und zu furchtsam, um ihnen zu widerstehen. Und nun glaubt ihr, dem Reich des Herrn widerstehen zu können, das in der Hand der Söhne Davids ist, weil ihr ein großer Haufe seid und ihr seid euch und ihr bei euch die goldenen Kälber habt, die euch Jerobeam als Götter gemacht hat? Habt ihr nicht die Priester des Herrn, die Söhne Aarons und die Leviten verstoßen und habt euch eigene Priester gemacht, wie die Völker der heidnischen Länder? Wer irgend kam, um sich weihen zu lassen mit einem jungen Stier und 7 Widder, der wurde Priester derer, die doch nicht Götter sind. Jetzt stellt er ihnen noch den Spiegel vor, müsst ihr euch mal vorstellen. Da stehen 800.000 Mann vor dir, du hast nur halb so viele. Und er stellt sich hin und sagt ihnen noch ihre Sünde ins Gesicht. Und wir sehen, was für Leute es sind. Das sind Leute, die sich abgekehrt haben. Und du hast auch immer, der Teufel reizt dir immer Leute. Das kennen wir aus dem 2. Korinther 11. Sie haben einen anderen Jesus. Heute ist ein Jesus ganz modern, der nur Leute gesund macht. Aber dass er für unsere Sünden gestorben ist, um uns zu retten, geht immer mehr in den Hintergrund. Wir haben heute Riesenbewegungen, die gewaltige oder behaupten, dass sie gewaltige Wirkungen vom Heiligen Geist hätten. Wenn du das anguckst, dann denkst du eher, die kommen irgendwie aus dem Bereich vom Okkultismus oder Spiritismus, was die da erleben. Da wirkt ein völlig anderer Geist und man hat schon ein anderes Evangelium, man sagt nicht mehr, Jesus will dich retten, sondern Jesus will dich eigentlich gesund machen, sonst bist du nämlich gar nicht gerettet. Aber du hast manchmal auch ganz andere Sachen. Im Galater beschreibt der Paulus uns mal, dass wir Leute haben, die wahrscheinlich noch viel schlimmere Gegner sind, wenn es wieder um das Gesetz geht, wenn es um Regeln und Leistung geht, weil du sonst Gott nicht gefallen würdest. Obwohl wir durch die Reinigung durch Jesu Blut Gott gefallen, nicht weil wir toll sind und was schaffen. Wir können gar nichts von uns selber machen. Das ist dann er gewesen, der es getan hat, nicht wir. Und das Blut Jesu reicht eigentlich. Er zeigt ihnen auch, wie sie der Abia zeigt dem Nordreich sogar, wie sie sich abgewandt haben vom echten Gottesdienst, den Gott verordnet hat. Dass sie jeden zum Priester gemacht haben, der es sogar wollte. Die waren da ziemlich leichtfertig, haben auf andere Dinge geachtet. Hat er die Möglichkeit zu opfern, reicht uns. Andere Kriterien sind uns nicht wichtig. Und dann sagt er hier weiter als Kontrast, was sie gemacht haben. Er sagt, unser Gott aber ist der Herr und wir haben ihn nicht verlassen und als Priester dienen dem Herrn die Söhne Aarons. Und die Leviten verrichten den Dienst. Und sie lassen dem Herrn jeden Morgen und jeden Abend Brandopfer in Rauch aufgehen, dazu das wohlriechende Räucherwerk. Und besorgen die Zurichtung des Brotes auf dem reinen Tisch und den goldenen Leuchter mit seinen Lampen, dass sie alle Abend angezündet werden. Denn wir befolgen die Vorschriften des Herrn, unseres Gottes, ihr aber habt ihn verlassen. Sehen wir, wie persönlich er wird. Er sagt, unser Gott. Er ist mein Gott. Und wenn wir zusammen diesen Gott haben, ist er unser Gott. Dann verbindet uns das. Und jetzt zeigt er ihn. Er sagt, wir haben die Priesterlinie. Die priesterlich Gesinnten dienen bei uns, die Söhne Aarons. Und wir wissen, für wen der Aaron ein Bild ist im Alten Bund. Für unseren Herrn Jesus, der unser wahrer hoher Priester ist. Der steht hier im Mittelpunkt. Das ist das, was sie tun, was ihnen wichtig ist. Und er beschreibt hier weiter, jeden Morgen und jeden Abend Brandopfer. Das ist auch eine Verordnung aus dem Alten Bund. Und Brandopfer steht immer für die Hingabe. Wie der Jesus sich für uns hingegeben hat am Kreuz, das steht hier im Mittelpunkt. Jeden Abend, jeden Morgen. Darum drehen sie sich ständig. Jeden Tag zweimal. Ist das Zentrum im alttestamentlichen Gottesdienst. Und Brandopfer steht natürlich als Folge für uns, dass wir uns ihm deswegen hingeben. Er sagt zum Beispiel, das wohlriechende Räucherwerk. Wenn wir Gläubige sind, die sich Gott hingeben, der Paulus beschreibt es einmal so, dass wir ein Duft des Wohlgeruches sind für Gott. Wenn wir gewaschen sind in Jesu Blut, unsere Herzen ihm öffnen, dann sind wir für Gott so ein Wohlgeruch. Er sagt zum Beispiel, oder er sagt hier weiter, die Zurichtung des Brotes auf dem reinen Tisch. Also da war ja im Tempel dieser Schaubrottisch mit den Broten. Und wir wissen, Jesus ist unser Brot. Und das Interessante ist, der Schaubrottisch steht ja an der Nordseite. Und nördlich vom Tempel war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Hügel Golgatha. Und der war eigentlich ein Felsen, wir nennen ihn manchmal den Hügel. Da, wo der Jesus gestorben ist, wo sein Leib gebrochen wurde, wie wir zum Beispiel das Brot beim Abendmahl gebrochen wird. Das war ihr Dienst. Darauf beruft sich der König Abia hier. Der geht weiter. Er sagt, der goldene Leuchter mit seinen Lampen, dass sie alle Abend angezündet werden. Wir wissen, der Leuchter ist ein Bild für die Gemeinde, der leuchtet. Der ist ein Licht in der Finsternis hier. Und oft sieht man das Leuchten auch erst, wenn es dunkel wird. Und sie leuchten. Da fließt ständig Öl. Sie brauchen ständig das Öl. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Sie wandeln im Geist. Sie wirken oder arbeiten und dienen aus dem Geist heraus. Und dann entsteht Licht. Denn wir befolgen die Vorschriften des Herrn, unseres Gottes, ihr aber habt ihn verlassen. Er sagt, wir tun das. Wir kämpfen, mit Paulus Worten gesagt, nach den Regeln. Abia verlässt sich hier nicht darauf, dass er die Schlacht gewinnt, weil er strategisch besser aufgestellt ist. Sondern er sagt, weil wir vor Gott den richtigen Gottesdienst tun. Deswegen können wir gewinnen. Und in Vers 12 geht es dann weiter. Und siehe, Gott ist mit uns an unserer Spitze und seine Priester und die Lärmtrompeten, um gegen euch Lärm zu blasen. Das ist ein interessantes Bild. Er sagt, an unserer Spitze steht nicht ein großer Feldherr, der weiß, wie man es macht. Wir sind nicht die menschlichen Fähigkeiten wichtig, sondern dass Gott kämpft. Wir wissen ja, eigentlich sind sie ja alle Volk Israel. Das ist der Name, den Jakob bekommen hat von Gott. Und der heißt, es kämpft Gott. Wir kämpfen gar nicht. Wenn wir reingucken in Epheser 6, da wird die Waffenrüstung beschrieben. Die sollen wir anziehen, damit wir standhalten können. Und dann heißt es am Schluss, indem ihr alle Zeit betet. Also ist das der Kampf, den wir eigentlich tun, ist ihm und Hilfe anrufen. Und sind wir ehrlich, wenn der Teufel erstmal brüllt in unser Leben, wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und wie du umgehen sollst und das Gefühl manchmal hast, um dich herum sind nur versteckte Tretminen und du weißt nicht, wie du vorgehen sollst und was du machen sollst, dann vergessen wir manchmal dieses Schreien. Aber genau das sollten wir tun. Ihr Kinder Israels, kämpft nicht gegen den Herrn. Also er wendet sich wieder an das Nordreich und sagt, tut es doch nicht. Den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Ich weiß nicht, was der Mann gefühlt hat. Wir wissen über Abia nicht viel. Wir haben hier ein Kapitel im Chronik und 8 Verse in Könige. Ich weiß nicht, was für eine Figur das war. Ich weiß nicht, wie der auf den Berg gestiegen ist. Vielleicht hat er auch Angst gehabt, zeitweise. Aber in dem Moment, wo er das sagt und sich auch selbst wieder vor Augen stellt, worum es eigentlich geht, kann er sowas sagen. Dass er sie sogar bittet, tut es nicht, weil ihr nicht könnt. Gegen Gott kannst du nicht kämpfen, du verlierst sowieso. Aber es bringt ja nichts. Wir lesen in Vers 13, aber Jerobeam hatte den Hinterhalt ausgesandt, dass er sie umgehen sollte. Sodass er vor Juda stand und der Hinterhalt aber in ihrem Rücken. Als sich nun Juda umwandte, siehe, da war Kampf vorn und hinten. Und manchmal haben wir das im Leben. Dings, überall kracht es. Ich habe das gerade im Beruf. In den nächsten Wochen wird es vielleicht so sein, dass bevor meine Karriere richtig angefangen hat im Konzert singen, kriegt die schon einen gewaltigen Knick nach unten. Weil ich jemandem gesagt habe, das kann ich nicht singen. Vielleicht bricht da die Zusammenarbeit auseinander. Keine Ahnung, da muss ich neu suchen. Aber so ist das. Das Gefühl, da gibt es Krach. Du weißt, hast manchmal nicht den Mut. Wie soll ich da weiter vorgehen? Wie soll ich das ansprechen? Weil immer das Problem ist, dass Leute auch emotional reagieren. Und überall hast du Krach. Dann ist vielleicht privat was los. Ist vielleicht in der Gemeinde was los. Manchmal weißt du nicht, wo ist eigentlich oben und unten und wo geht es eigentlich hin. Und dann steht hier weiter, da schrien sie zum Herrn und die Priester bliesen in die Trompeten. Dann machen sie genau das, sie schreien zum Herrn. Lass uns mal einen Bibelvers zusätzlich aufschlagen, in 2. Korinther 7, da ist der Vers 5. Wir haben ja manchmal so den Eindruck, ja, Missionsgeschichten sind immer große Abenteuer. Aber wenn Missionare mal auspacken, was wirklich los ist, dann überlegst du dir dreimal, ob du hingehst. Ich habe das mal in diesen Tagebuchausschnitten über Jim Elliot gelesen, der ja nach Ecuador, meine ich war es, ging und da einen Buschstamm gesucht hat und Kontakt aufgenommen hat, um denen das Evangelium zu bringen, die noch nie einer kontaktiert hat vorher. Und der wird ja von denen sogar umgebracht. Und dann gehen die Ehefrauen dieser toten Missionare später hin und evangelisieren sie und dann bricht da eine Erweckung aus. Und der schreibt einmal so einen kleinen Satz also seine Frau stellt ja dieses Buch dann zusammen aus diesen Tagebucheinträgen. Da steht dann so ein Satz drin, wo er sagt, wie schlimm es ist mit den Moskitos. Da steht da einmal drin. Aber das haben die jeden Tag. Paulus schreibt hier in 2. Korinther 7, Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Der große Paulus, du denkst manchmal, boah, dem muss gut gegangen sein. Der hat so viel Erfolg gehabt, so viele Gemeinden gegründet und so gewaltige Briefe geschrieben. Er sagt ganz ehrlich, ich habe von außen nur Kämpfe. Manchmal habe ich eine Ruhephase. Manchmal ist er in Philippi, da geht es wunderbar. Manchmal kommt er auch nach Korinth. Da hat er nur Kämpfe. Er hat kommt, oder beziehungsweise nach Mazedonien, steht es hier, und sagt, er hat von außen Kämpfe und von innen hat er auch manchmal Angst. Da gibt der große Paulus offen zu, ich habe manchmal Angst, wie es weitergehen soll. Und dann gilt es, zum Herrn zu schreien, denn er ist unsere Zuversicht und unsere Hoffnung. Wir sehen ja, dass Judah das hier tut im 2. Chronik 13. Da passiert noch etwas. Die Priester blasen in die Trompeten. Das hat Gott mal durch Mose verordnet, dass zu gewissen Festen und auch zu Aufbrüchen damals in der Wüstenwanderung die Priester die Trompeten blasen sollen. Und zwar hatten sie silberne Trompeten. Die sollten sie auch blasen, wenn sie angreifen sollten. Und in der Bildersprache der Bibel ist das Silber immer ein Bild für das Wort Gottes. Und die silbernen Trompeten, das heißt Verkündigung. Das heißt, Gott gibt hier Trost und Anweisung durch Verkündigung, dass sie wissen, wie man vorgehen soll. Das gibt er uns heute. Das muss nicht unbedingt von hier vorne sein. Das kann auch im Gespräch stattfinden, wenn jemand dem anderen Trost gibt oder Hilfe gibt für seine Situation. Und so ehrlich, das fehlt uns doch oft. Der Austausch, wie geht's dir eigentlich? Erzähl doch mal. Und dann kann man vielleicht zusammen mal beten. Oder es auch mit nach Hause nehmen und beten. Man muss das ja nicht hier lassen. Aber so will Gott uns helfen. Er benutzt sein Wort und dass es weitergegeben wird, dass wir Trost empfangen und wissen, wie wir vorgehen sollen. Und hier geht es dann weiter. Und die Männer Judas erhoben ein Feldgeschrei. Und im Altertum hat man nur ein Feldgeschrei erhoben, wenn man sich sicher war, dass man siegt. Das heißt, durchs Wort Gottes und aufgrund dessen, dass es weitergegeben wird, haben die so einen Mut, obwohl sie nur halb so viele sind auf dem Feld. Und wisst ihr, bei den Größenordnungen hier, da brauche ich menschlich nicht überlegen, die haben verloren. Vor allem, wenn die noch kampferprobt sind, die Gegner. Dann hast du verloren menschlich. Und sie erheben trotzdem das Feldgeschrei, weil sie überzeugt sind, jetzt wird Gott kämpfen. Und dann geht es hier so weiter. Und als die Männer Judas ein Kriegsgeschrei erhoben, schlug Gott den Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Und dann tritt Gott ein. Und dann siegt Gott. Bei ihnen hier im Bild ist das so, ist ein Kriegsszenario, die Feinde fliehen. Und die Kinder Israels flohen vor Juda und Gott gab sie in ihre Hand. Wir sehen hier, wer eigentlich wirklich handelt. Die großen Helden sind nicht die Menschen. Und es ist eigentlich auch gar nicht Abia, sondern es ist Gott, der hier kämpft und siegt. Es geht weiter so, dass Abia mit seinem Volk ihnen eine große Niederlage zufügte und aus Israel fielen an erschlagenen 500.000 auserlesene Männer. Also die schlagen, sie waren nur 400.000, sie können sogar mehr erschlagen, als sie sind bei dieser Übermacht. Und so wurden die Kinder Israels zu jener Zeit gedemütigt. Aber die Kinder Judas wurden gestärkt, denn sie verließen sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Sie werden stark, weil sie sich auf ihren Gott verlassen, dass er für sie kämpfen wird. Und da liegt oft das Geheimnis, dass man manchmal vergisst, dann versuchst du selber zu strampeln und irgendwas zu tun. Aber eigentlich sollten wir einfach nur manchmal hingehen und sagen, ich kann nichts mehr machen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich vertraue dir jetzt, dass du das in deine Hände nimmst. Wir sehen hier weiter bei Abia persönlich, dass hier steht in Vers 21, Abia aber erstarkte und er nahm 14 Frauen, zeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Lassen wir mal die Kultur damals hingestellt. Gott hat es eigentlich durch ein Gebot noch eingeschränkt, dass der König sich nicht viele Frauen nehmen sollte. Streng genommen, was mehr ist als eine Frau, ist eigentlich viel. Aber lassen wir den Abia und die Könige einfach mal stehen. Denn manchmal kann Gott über sowas hinweggehen. Und wie, es gibt so ein altes Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr das auf einem Lineal mal gelesen habt. Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Ich weiß nicht, wie das geht, wie man auf einem krummen Weg trotzdem eine gerade Linie schreiben kann, aber er kann das manchmal. Aber was wichtig ist für uns, Abia wird stark. Der kommt aus einem Kampf raus, vertraut auf Gott. Es kommt hier sogar hier zu einem Sieg, das gegnerische Heer muss fliehen, in dem Szenario hier. Und dann wird er persönlich stärker. Gott benutzt Kämpfe und trägt uns dadurch, damit wir stärker werden für die nächsten Kämpfe. Das ist eine schöne Aussicht. Ne? Hast du einmal Sieg, kannst du praktisch darauf warten, dass der nächste Kampf kommt. Aber der hört hier auf der Erde nicht auf. Wisst ihr, wir haben hier ein Kriegsszenario aus dem Alten Bund. Da geht es um Leben und Tod. Da fliehen Leute vor denen. Und im Neuen Testament ist das manchmal etwas anders äußerlich. Als Paulus zu Beginn seines Wirkens auf seiner ersten Missionsreise nach Lystra kommt, er hatte davor schon Schwierigkeiten mit den Juden. Aber er kommt nach Lystra und da ist ein Mann, der kann nicht richtig gehen, der hat gebrechliche Füße, er macht ihn gesund. Die Leute in der Stadt, die drehen am Rad, die meinen, die müssen die jetzt wie Götter verehren. Die können die kaum davon abhalten. Dann kommen die Juden ihnen hinterher und wiegeln diese ganze Mannschaft auf, dass sie den Paulus zu Tode steinigen wollen. Und sie machen das auch. Und in ihren Augen passiert das sogar. Der bricht da vor ihnen wahrscheinlich zusammen in seinem Blut. Und sie meinen, der ist wirklich tot. Und die waren damals nicht dumm. Die haben schon Tote gesehen. Das muss wirklich schlimm ausgesehen haben. Und der Paulus, ja, klappt wohl nicht mit dem Missionieren. Aber Paulus steht wieder auf und geht in dieselbe Stadt rein zu den Brüdern, die da waren. Und am nächsten Tag muss er weiterziehen. Dann zieht er nach Derbe. Und du meinst ja, Niederlage, ne? Das hat nicht geklappt. Flieht doch eigentlich der Falsche, oder? Im Bild ist doch andersrum. Aber Paulus musste da weg und nach Derbe gehen, denn in Derbe, so heißt es dann, gewinnt er eine schöne Zahl Jünger. Manchmal haben wir heute äußerlich vielleicht Niederlage. Vielleicht musst du dich auf Arbeit zu irgendwas bekennen und zum Dank dafür geht es dir schlecht auf Arbeit. Du wirst vielleicht sogar gekündigt. Wo ist denn dein Gott, der dir hilft? Paulus verliert nicht den Mut, sondern er steht auf und geht weiter. Und dann kann Gott was durch ihn tun. Unsere Kämpfe heute werden mehr im Herzen entschieden als vor den Augen. Denn am Ende zählt es immer, wie du selber vor Gott stehst. Das ist das Wichtige. Ob du einen guten Ruf hast, ob die Leute auf dich hören, zweitrangig. Du und Gott, ihr müsst in Ordnung sein. Und das geht nur durch Jesus Christus und durch sein Blut. Und wir sehen hier, dass ein Abir diese Haltung hatte. Und lass uns mal aufschlagen, 1. Könige, Kapitel 15. Und da sind die ersten 8 Verse im 1. Könige 15. Der andere Bericht, den wir über ihn haben. Da möchten wir mal was lesen. Ich fange mal hier ab 1 an. Also im 18. Jahr der Regierung des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abia König über Juda. Er regierte 3 Jahre lang in Jerusalem. Der Name seiner Mutter war Macha. Das ist, müssen wir jetzt als Umschrift deuten von dem anderen Namen, der Tochter Abisaloms. Und er wandelte in den Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte. Und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Interessant. Ist das jetzt okay, ein geteiltes Herz zu haben? Naja, wir sehen an der Stelle, den wir gerade im 2. Chronik, dass er da auf der anderen Seite seines Herzens stand und dass seine anderen Laster in dem Moment für ihn keine Rolle spielten. Da war Gott ihm gnädig. Und was die Sünden seines Vaters war, er hat Aschera-Standbilder aufgerichtet, ich meine, er hat auch die Höhen eingerichtet, dass man auch mal woanders opfern kann, nicht nur in Jerusalem. Und wisst ihr, wir haben heute auch manchmal so einen Abgott. Paulus beschreibt das einmal so indirekt, er sagt, das ist der, von dem wir immer vergessen, wie sein Gesicht aussieht. Den sehen wir jeden Morgen, wenn wir in den Spiegel gucken. Unser größter Abgott, weil doch unsere Gefühle und unsere Vorstellung, wie es laufen soll, doch so viel wichtiger sind als Gottes. Stellen wir uns dem doch mal ehrlich. Mal im Bild gesprochen, passend dazu, Hand aufs Herz. Ist es immer, zu jeder Minute am Tag, im Alltag ungeteilt? Oder schleichen sich doch Lauheiten rein? Das muss ja nicht mal bei Abia sein, jetzt, dass er irgendwie große Sünden öffentlich begeht. Aber vielleicht mal eine Lauheit. Wenn ich weiß, eigentlich wäre jetzt mal eine Zeit, ich müsste mich zurückziehen über meiner Bibel und beten. Ich habe die Zeit. Und dummerweise ist Fußball-EM-Spiel gerade. Vielleicht hast du später noch mal Zeit, aber vielleicht auch nicht. Bist du dann an solchen Sachen, kann sich einfach entscheiden, da entscheidet sich das Herz. Bin ich jetzt ungeteilt vor Gott oder doch meine Leidenschaft? Es kann ja auch alles mögliche andere sein. Aber wir sehen ja einen Mann und wir denken ja, so rühmlich ist er ja gar nicht. Und trotzdem nimmt er hier die richtige Haltung ein. Und wenn du und ich die richtige Haltung einnehmen vor Gott, dann kann er uns Sieg schenken. Vielleicht ist es äußerlich dann auch mal eine Niederlage. Dann nimmt uns doch mal in seine Schule. Wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Text hier, in 2. Chronik 13, da steht dann im letzten Vers, im Vers 23, und Abia legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Zu dessen Zeiten hatte das Land 10 Jahre lang Ruhe. Und wenn man das so beobachten will, ist 10, 5 plus 5. 5 ist die Zahl der Gnade. Ich habe Verantwortung, wie ich damit umgehe, was Gott mir gibt. Wir sollten Phasen, wo wir Ruhe haben, dafür nutzen, dass wir gestärkt werden können von Gott. Dass wir dann lernen, wie man vorgehen soll, welche Haltung ich vor ihm einnehmen soll, damit ich es dann, wenn ich nicht weiß, wo oben und unten ist, weiß, was ich machen soll. Dass mir dann bewusst ist. Passiert hier erst bei seinem Sohn. Wisst ihr, was über seinen Sohn hier steht? Im nächsten Kapitel, Kapitel 14. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Jetzt kann wenigstens die nächste Generation diese klare Haltung einnehmen mit ungeteiltem Herzen. Denn, Vers 2, denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Der kehrt dann wieder um und er räumt auch auf. Er schmeißt das, was im geteilten Herzen des Südreiches Juda ist, was das Herz teilt, schmeißt er wieder raus. Die falschen Ausrichten, die Ich-Bezogenheit, das kommt, muss alles wieder raus. Wisst ihr, was für eine Gnade wir haben, dass wir diese Berichte vor uns haben? Wir müssen nicht warten, bis vielleicht hoffentlich unsere Kinder das vielleicht machen. Wir können damit anfangen. Wir können das raustun aus unserem Herzen heute, was da nicht sein soll. Jakobus schreibt ja einmal zu denen, die geteilten Herzen sind, heiligt eure Herzen. Räumt raus, was nicht Christus entsprechend ist und heiligt das Herz für ihn, dass es nur von ihm in Beschlag genommen ist. Dass er wieder auf dem Thron sitzt und nicht nur auf den Stufen zum Thron. Er ist ja da, wir sind ja gerettet. Aber oft geht es dann so schwierig weiter, weil er nicht auf den Thron sitzt. Und das soll der Aufruf sein. Nicht wie Abia sein, der ab und zu mal Sieg haben kann zum Schluss seines Lebens, in der letzten Schlacht. Sondern dass wir lernen, das Herz ungeteilt zu machen, damit es mehr Siege sein können. Und trotzdem werden wir Fehler machen. Und trotzdem werden wir auch Niederlagen haben. Aber dann stehen wir wieder auf und schmeißen das wieder raus aus unserem Herzen, was uns im Weg stand. Das ruft Elia einmal dem Nordreich dann zu, später. Das sind im Königebuch nur 3 Kapitel weiter. Auf dem Berg Karmel sagt er ihnen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das, was Christus entspricht, also für sie damals was dem Herrn, dem Gott Israels entspricht, oder Baal. Wieso ist da immer wie so ein Hinkebein, der nicht richtig weiterkommt? Mal ein bisschen hier mitnehmen und ein bisschen Welt noch. Und ja, doch, eigentlich sind wir ja auch gläubig. Damit müssen wir irgendwann, muss der Bruch kommen und muss aufräumen. Und wir haben gelesen ja hier, was die Haltung ist, der rechte Gottesdienst, wo das Opfer wieder im Mittelpunkt steht. Und der Jesus im Mittelpunkt steht. Ich möchte eine Bibelstelle aufschlagen, zum Schluss Prediger 8. Ja, das ist so ein kleines Buch, das man beim Suchen schnell überschlagen kann. Und doch haben wir so viele Weisheiten darin. Und da heißt es in Prediger 8, da geht es um den König, dass man sich seine Befehle befolgen soll. Und dann heißt es in Vers 3, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut, was er will. Lass dich nicht von dieser Haltung wegjagen, dass er vor dir steht, dass er in deinem Blick ist und nicht anderes. Denn manchmal kommt es auch einfach davon, dass du nicht weißt, wo oben und unten ist, wenn es über Zeiten geht, weil du ihn schon aus dem Blick verloren hast. Und nehmen wir das mit, es wird uns trotzdem wie Paulus gehen, dass wir von außen Kämpfe haben und auch immer Angst haben. Und damit hat der Teufel immer einen Zweck, er will genau das hier verhindern oder erreichen, dass wir verscheucht werden von dem Angesicht Jesu, von dem Angesicht unseres Königs. Dass wir ihn nicht im Blick haben, sondern alle möglichen Probleme und selber Ideen entwickeln, wie wir die lösen könnten, oder dass wir sagen können, eigentlich Gott, sollst du das ja machen. Du sollst doch kämpfen. Und ich treibe den richtigen Gottesdienst. Und dann können wir auch wie ein Abia, der ja auch Fehler hatte. Und es waren ja nicht mal Kleinigkeiten. Aber in dem Moment, wo er die richtige Haltung am Ende seines Lebens dann einnimmt, also sagen wir mal die zweite Phase seines Lebens, nicht das Ende, aber in dem Moment, wo er diese richtige Haltung einnimmt, also mit unserem Vers hier gesprochen, er steht wieder vor dem Angesicht Jesu, kann er Sieg haben. Und Gott holt das Volk raus aus dem Elend. Dann lasst uns das mitnehmen, dass wir uns nicht von seinem Angesicht verscheuchen lassen. Amen.